Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Ein Klassiker, dessen Texte in jedem russischen Schulbuch stehen, ist der Schriftsteller Michail Prischwin, der 1873 in Chruschtschow zur Welt kam, später auch mal in Jena und Leipzig studiert hat, aber hierzulande erst wieder zu entdecken ist. Sebastian Gugolz hat in seinem Verlag bereits Prischwins Prosatexte Irdische Kelch herausgegeben und jetzt ein editorisches Großprojekt begonnen. In 4 Bänden sollen die Tagebücher des Schriftstellers erscheinen und der Start ist gelungen. Band 1 ist schon da. Der Verleger auch und den Band 1 haben Sie auch mitgebracht. Herzlich willkommen, Herr Gugolz.
Guten Morgen.
Sind Sie denn auf diesen Band, der ja wirklich, wir haben ihn gerade zusammen angeschaut und angefasst, liegt gut in der Hand, sind Sie da besonders stolz drauf?
Oh ja, das ist wirklich ein großer Schritt für mich, dass dieser Band jetzt endlich da ist. Wir haben sehr lange, also Evelyn Passet, die Übersetzerin, und ich haben sehr lange daran gearbeitet und es ist wirklich, also ich hatte Gänsehaut, als ich das Buch das erste Mal in den Händen hatte, weil jetzt der Anfang für dieses wirkliche, wie Sie sagten es eben, Großprojekt gemacht ist und der erste Band ist da.
Und er ist ja wirklich in Russland so ein Klassiker, kann man schon sagen, aber hier eher nicht so bekannt. Wie sind Sie denn auf Michail Prischwin gestoßen?
Also auf Prischwin als Autor kann man stoßen, wenn man in Antiquariaten wühlt. Es gibt, Prischwin war in der DDR vor allem als Kinderbuch- und Naturautor sehr bekannt, also auch weit verbreitet. Die Kinderbücher hatten große Auflagen. Allerdings kannte man den anderen Prischwin, den ich mit dem Irdischen Kelch und jetzt vor allem mit den Tagebüchern vorstellen will, eben gar nicht. Den kannte man aber auch in Russland so nicht. Der wurde erst dann ab den 90ern wirklich entdeckt oder ab Mitte der 80er. Und ich bin auch zuerst auf diese Kinder- und Naturbücher gestoßen. Diese Naturbücher finde ich auch fantastisch, also stilistisch fantastisch. Und habe dann Evelyn Passet angesprochen, ob sie sich denn vorstellen kann, zu übersetzen, neu zu übersetzen. Und sie machte mich dann auf diesen ganz anderen Prischwin auf. Aufmerksam, den man eben bisher nur auf Russisch lesen konnte.
Und Evelyn Passet ist ja die Herausgeberin und die Übersetzerin und Sie haben eine wirklich rührende und mitreißende Laudatio über Sie geschrieben, die ich gestern noch lesen konnte, als Sie das Zuger Übersetzerstipendium auch für diese Arbeit erhalten hat. Was ist so toll an dieser Frau? Wie schultern Sie mit ihr dieses Projekt?
Also das ist eine ganz besondere Zusammenarbeit mit ihr. Zum einen, was ich wirklich unglaublich schätze an ihr, ist ihre wahnsinnige akribische Genauigkeit. Nur aus diesem Grund konnte ich dieses Projekt auch mit ihr machen, weil Herausgabe, Kommentierung und Übersetzung in einem, was sie eben übernommen hat, ist ja wirklich auch ein gigantisches Projekt. Sie hat 2 Jahre, würde ich sagen, daran gearbeitet. Also das ist das eine, dass ich ihr fachlich absolut vertraue. Das andere ist aber eben auch, dass sie so wagemutig war, sich mit mir auf dieses Projekt auch einzulassen, weil das ist ein teures Projekt natürlich, das kann man sich vorstellen. Und das ist für mich als Ein-Mann-Verlag auch nicht so einfach, das zu finanzieren, das zu stemmen. Und sie hat aber schon zum sehr frühen Zeitpunkt gesagt, das möchte sie machen, hat sich darauf eingelassen und dann kommt zu allem dazu noch, dass wir uns einfach auch sehr gut verstehen. Also die Zusammenarbeit war sehr eng, wir haben uns viel getroffen, viel ausgetauscht, viele Entscheidungen im Vorfeld schon getroffen. Und wenn man sich dann gut versteht, dann klappt das natürlich auch viel besser.
Jetzt ist der erste Band tatsächlich da mit vielen Anmerkungen und viel Text. Auch um welchen Zeitraum geht es denn da eigentlich? Was erfahren wir da über Michail Prischwin in diesem Buch?
Also Prischwin hat, das ist wirklich das Außergewöhnliche, über praktisch 50 Jahre lückenlos Tagebuch geführt. Also von 1905 bis 1954 bis zu seinem Tod. Und das russische Original sind 18 Bände, das ist ein ganzes Regalbrett. Das war uns klar, das können wir nicht leisten. Und unsere Idee ist jetzt, eine 4-bändige Auswahl zu machen. Und wir haben uns überlegt, zuerst dachten wir schneiden das einfach in 4 Stücke, aber das war dann relativ schnell klar, dass das nicht geht. Und dann haben wir uns entschieden, so 4 Pflöcke einzurahmen an wichtigen Wendepunkten oder an wichtigen historischen Daten. Und der erste Band ist jetzt 1917, also das Revolutionsjahr, bis 1920, also dann die unmittelbare Nachrevolutionszeit, Bürgerkrieg, eben eine für Russland historisch enorm wichtige Zeit und auch für Prischwin oder bei Prischwin gespiegelt, eine sehr interessante, sehr sehr unsichere Zeit, die man da eben mitlesen kann, nachlesen kann.
Sie haben es ja schon gesagt, man kennt ihn bei uns hier eher als Kinderbuchautor oder als Stimme der Natur, der Sänger der Natur, ist ja so ein bisschen verklärt worden. Aber in dieser Zeit ist ja wahnsinnig viel passiert in der Welt, in Europa, in Russland. Ist er denn tatsächlich, schaut er da unpolitisch drauf? Kann man gar nicht sich vorstellen.
Also unpolitisch auf keinen Fall. Also eigentlich kann man jetzt mit den Tagebüchern den eigentlichen Prischwin lesen. Und das finde ich das Faszinierende, also einerseits kann man mitlesen, wie eine Figur, eine Person sich in der Zeit verhält, was sie so aufschreibt, was sie beobachtet. Er schrieb dieses Tagebuch im Geheimen, das heißt, er musste keine besonderen Schutzmaßnahmen einlegen und musste nichts verschweigen, konnte frei schreiben. Und das andere, was ich das wirklich rasend Faszinierende finde, ist, dass man ihm beim Denken zuschauen kann. Also er schreibt wirklich minutiös mit, was er so sieht, was er darüber denkt. Er widerspricht sich auch oder korrigiert sich im Laufe eines Jahres. Und man kann ihm aber wirklich Stück für Stück zuschauen, wie er bestimmte Urteile fasst, wie er zu bestimmten Einschätzungen kommt. Und das ist eben das Große, was auch in seiner Prosa so faszinierend ist, dass er so vieles der Natur und dem Alltag abschaut. Also er protokolliert auch ganz viel. Er schreibt, was er auf den Straßen aufschnappt, was die Frau, die sein Haus verwaltet, was die so sagt, was die ihm so erzählt über das, was da draußen passiert. Und das ist wirklich enorm faszinierend. Und man, also die Welt strömt in dieses Tagebuch mit ein und vor allem eben die russische Welt und die historischen Ereignisse in Russland.
Und Sie haben ja noch einen Gegenwartsschriftsteller auch gewinnen können, der ein Nachwort geschrieben hat, Michail Schischkin, der auch vollkommen begeistert ist. Da merkt man auch, dass der Autor auch in Russland tatsächlich wahnsinnig wichtig ist. Was denken Sie, woran das liegt? Was spiegelt sich da an russischer Seele in diesen Texten?
Also zum einen natürlich das Verhältnis zur Natur. Also Prischwin war begeisterter Jäger. Er ist unglaublich viel in der Natur gewesen. Das wird in den späteren Bänden auch noch weiter vorkommen. Hier ist er häufig in der Großstadt. Und das Besondere, oder warum Schischkin sich, glaube ich, so auch für Prischwin begeistert oder so interessiert ist, weil er wirklich auch eine Art von singulärer Gestalt ist. Also wir kennen mittlerweile auch in Wiederentdeckung sehr viele Autoren, die ins Exil gegangen sind. Wir kennen natürlich die großen Opfer des Stalinismus und der Sowjetunion. Und Prischwin ist aber so eine ganz andere Figur, der sich irgendwie, dachte man lange, so, der sich so durchlaviert hat und der sich angepasst hat und eben dann keine Sachen veröffentlicht hat, die schwierig waren, deswegen in Russland bleiben konnte. Durch die Tagebücher sieht man aber jetzt, was er eigentlich dachte. Also dass er schon deutlich stärker in so eine Art inneres Exil gegangen ist. Also dass er sich einfach seine wahre Meinung fürs Tagebuch aufgehoben hat. Er sagt auch an einer Stelle in einem späteren Tagebuchband, dass er hofft, also dass er eigentlich für die nachkommenden Generationen schreibt, dass er sich wünschen würde, er wäre einer, der auch über das, was er erlebt, nur noch lesen muss. Und das ist aber natürlich eine gigantische Tat, dass er das alles festhält und uns sozusagen als Flaschenpost überliefert. Und Schischkin ist eben einer, der das, glaube ich, auch schätzt, dass das eben eine Stimme ist, die man so noch nicht gelesen und so noch nicht gehört hat. Er konnte die auch erst ab den 90ern lesen, die Tagebücher. Aber als ich ihn damals angesprochen habe, ob er sich vorstellen könnte, da ein Nachwort zu schreiben, zögerte er keine Sekunde. Ihm war das klar. Und ich finde das auch ganz wichtig, dass da eine russische Stimme mit drin ist. Also, dass es nicht nur unser Blick auf diese Zeit und auf diesen Menschen, diesen Autor ist, sondern dass mit Schischkin auch noch jemand da ist, der die Umstände aus einer anderen Perspektive kennt.
Aber Herr Gogolz, wie schaffen Sie das, als Ein-Mann-Verlag so ein großes Projekt zu schultern? Müssen Sie da wieder in irgendeiner Quizshow mitmachen, um Ihren Verlag zu subventionieren? Das haben Sie ja schon mal erfolgreich getan.
Ja, für die Folgebände wäre das vielleicht notwendig. Aber es ist einfach, ich weiß ehrlich gesagt mittlerweile auch gar nicht mehr genau, wie ich das geschafft habe. Wir haben den ganzen Sommer daran gearbeitet, Evelyn Passet und ich. Aber vielleicht, also ich behaupte das immer, aber irgendwie stimmt es auch. Ich lasse mich dann von der Arbeit selbst immer so mitreißen und euphorisieren. Und die Arbeit an diesen Tagebüchern war einfach auch wieder so toll. Man dringt so tief in diese Person, in dieses Bewusstsein ein. Und ich dachte einfach jedes Mal, das muss veröffentlicht werden. Das muss weitergehen. Die Leute müssen das lesen können, weil das eben so ein Baustein zur Geschichte des 20. Jahrhunderts ist, den man so nirgendwo anders kriegt. Und das finde ich einfach so wichtig. Und das beflügelt mich. Das setzt neue Energien frei.
Und ja, auch eine ganz typische Gogolz-Veröffentlichung, oder? Also das ist ja wirklich eine totale Wiederentdeckung, dieser Autor.
Ja, eine Wiederentdeckung. Und einer eben, der nicht so einer ist, an den man als erstes denkt, wenn man an die russische Literatur denkt. Also ich widme mich ja auch besonders gerne den bisschen Querliegenden, den Außenseitern, denen, die so vom Rand kommen. Und da ist er natürlich prädestiniert dafür, eine klassische Figur. Klassischer Gogolz-Autor, genau, wie Sie sagen.
Dann wünschen wir Ihnen viel Erfolg, Sebastian Gogolz. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Dankeschön.
Und Band 1 der Tagebücher von Michail Prischwin sind, wie gesagt, im Gogolz-Verlag erschienen. 460 Seiten hat das Buch und es kostet 34 Euro. Und die Buchpremiere, die ist am 29. November im Schweizerischen Zug.